Thekenphilosophen, der Talk. Von Ralf Friedrichs mit seinen Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen. Ja, wir wollen uns heute gar nicht lange aufhalten mit langen Vorreden. Wir wollen über die Aktualität des Fußballs reden. Und dann haben wir natürlich Mr. Fußball aktuell, Mr. Fußball überhaupt und Mr. ja, Wikipedia, sagt man ja auch, ne, von Laura von Torra den Spitznamen bekommen. Thomas Wagner bei mir, herzlich willkommen.
Hallo, schöne Einführung.
Ja, ne, und ich denke, wir legen sofort los. Wir haben das allergrößte Spiel, was der europäische Clubfußball, eigentlich, wenn man ehrlich ist, sogar der Weltfußball zu vergeben hat, hinter uns. Wer wären wir, wenn wir das nicht sofort thematisieren würden? Champions League Finale. Dein erster Eindruck. Was würdest du jetzt jemandem sagen, der das nicht gesehen hat?
Also Mats Hummels hat ja gesagt, es ist das zweitgrößte Spiel der Welt. Das würde ich sagen nach dem WM-Finale. Ich würde sagen, dass es mir ganz ehrlich mittlerweile ein bisschen irgendwo hingeht, wenn ich immer vom Mythos Real Madrid höre, die gewinnen halt so Spiele. Dieses Spiel hat Borussia Dortmund alleine verloren. Sie waren über 60 Minuten die klar bessere Mannschaft. Real war richtig schwach im ersten Durchgang. Natürlich muss sich auch keiner in Madrid dafür schämen, dass man nachher dann diesen Pott so holt. Aber wenn du die ganzen Finals dir mal anguckst, vor 2 Jahren gegen Liverpool, die wissen heute noch nicht, wie sie das Spiel gewonnen haben. Courtois hat alles gehalten. Die beiden Stadtderbys gegen Atletico, und dann heißt es immer, ja, das ist die besondere Aura. Nee, sie hatten gegen City Glück. Gegen Bayern war es, glaube ich, über 180 Minuten am Ende, 60-40 für Real. Und trotzdem hatten sie natürlich Glück, dass Neuer diesen Fehler macht. Und im Finale muss ich sagen, Dortmund hätte mehr an die Chance glauben müssen. Adeyemi muss das Tor machen. Ich glaube, Füllkrug, der Pfosten wäre schon abseits gewesen.
Ich habe auch
Aber du darfst dich nicht, also Dortmund hat es gut gemacht, war mutig und hätte aber denken müssen, wir müssen jetzt ein Tor schießen, damit wir diese Überlegenheit nutzen. Und so sind sie am Ende stolz und sie haben gut mitgespielt, aber sie haben eine große Chance meiner Meinung nach liegen lassen.
Das war eine sehr große Chance, die man liegen gelassen hat. Aber ich habe ein bisschen eine andere These. Ich bin ja bei dir, dass Madrid tatsächlich in 60 Minuten lang unterlegen war. Aber ich glaube, das hätte Dortmund auch nichts genutzt, wenn sie in Führung gegangen sind. Ich glaube schon so ein bisschen an die besondere Stärke von Madrid, sich auf den Punkt zu konzentrieren und die Effizienz dann in dem Moment rauszulassen, wenn sie brauchen.
Ich glaube, es ist mittlerweile anders umgekehrt. Der Gegner wartet fast darauf, selbst wenn Real schlecht ist. Oh, die kommen ja gleich. Aber natürlich haben die eine andere Erfahrung. Und natürlich verlieren die nie die Ruhe. Das stimmt alles. Aber letztes Jahr sind sie zum Beispiel auch 4-0 von City überfahren worden. Du musst halt dann auch irgendwann deine Chancen nutzen, wenn du sie hast. Ich finde, also wir reden hier über Ausnahmefußballer und eines Ausnahmeklubs, gar keine Frage. Aber wenn ich mir das angucke von 1-1, dann ist es eigentlich, finde ich, auch nicht so, dass der Gegner vor Ehrfurcht erstarren muss. Es ist halt eine perfekt geölte Maschinerie, voller Selbstvertrauen, die immer mit der Attitüde kommen, keiner kann uns was.
Ja, so, ich glaube, die glauben halt einfach wirklich selber.
Ja, klar.
Was du gerade sagtest, der Gegner glaubt es auch selbst.
Richtig.
Dran. Und dadurch, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, nachdem sie das Tor nicht gemacht haben, die Dortmunder, dass dann so im Hinterkopf, glaube ich, so sich da irgendwo der Gedanke einschleicht. Und wenn es nur im Unterbewusstsein ist, scheiße, wir haben kein Tor gegen
die. Ich hoffe, dass zum Beispiel eigentlich bei so Szenen, habe ich ja auch mal gedacht, sagt in der Halbzeit dann der Terzic seinen Jungs, übrigens richtet euch bitte über die Füllkrug-Chance nicht auf, der war eh abseits. Weil genau das, was du sagst, nicht, dass du selber denkst, jetzt hatten wir schon so 3 Riesen und haben die nicht gemacht, das werden die gleich bestrafen. So darf es ja gar nicht. Das Ding, Adeyemi muss halt drin sein, einfach.
Ja, ne? Ich meine, er macht da den Fehler abzustoppen. Ne?
Also ja, genau.
Muss sich selbst aus dem Tempo.
Also er muss das Tempo und er muss, finde ich, fast auch mehr den Courtois suchen, weil wenn der mit so viel hohem Tempo kommt, Adeyemi wirft man ja immer vor, dass er sich fallen lässt.
Ja.
Aber da musst du, finde ich, fast mehr Risiko am Torwart vorbeigehen, dass in Kontakt eventuell da sein kann.
Ja, und es ist halt so dieses Denken vor dem Tor und dann ist es Madrid und all das ist im Hinterkopf drin.
Ja, und eins noch am Schluss,
ja.
Ich verstehe es nach wie vor nicht, wir hatten die Diskussion auch schon, dass an der langen Ecke beim Eckball keiner mehr steht, ich verstehe es nicht. Hummels hechtet ja dann so noch nach, das ist doch eigentlich ein Ding für einen Verteidiger, der da steht. Mir hat das noch kein Trainer erklärt, warum das mittlerweile modern ist, dass da keiner mehr steht.
Ja, du hast ja oft genug Trainer vor der Flinte.
Ich glaube, es ist einfach, irgendeiner hat es mal gemacht und die anderen haben es alle nachgemacht.
Ja, das ist ein bisschen komisch. Und dann, Hummels wollte ja auch erst mit der anderen,
aber gesagt, das riskiert. Aber der stand ja auch nicht am Pfosten, sondern kam ja praktisch so reingelaufen dann. Ne?
Ja, für den deutschen Fußballer trotzdem toll, dass eine deutsche Mannschaft im Finale stand und der eigentlich auch den Cup durchaus hätte holen können, aber ist nun mal so, wie es ist. Madrid, aber sorry, mit zwei deutschen Nationalspielern, Toni Kroos, würdest du das Hohelied mitsingen auf diesen sechsfachen Champions League-Sieger oder hast du noch was einzuwenden?
Nee, also rein vom Fußballerischen her finde ich.
Seine Ecke auch.
Ja, ja, gut. Das, da sage ich jetzt, das ist ja auch teilweise, also Sie sagen, es war einstudiert. Ich meine, dass Carvajal den macht mit 1,73 ist schon erstaunlich.
Ja.
Also. Es verbietet sich, über Toni Kroos zu diskutieren. Der Mann ist Weltmeister und sechsfacher Champions League-Sieger als Stammspieler, nicht wie Nacho, der auch mal so reinkam. Ist damit mit Trento, mit dem großen Trento gleich. Mhm. Was ich echt imponierend finde vom rein Spielerischen ist, dass er sich meiner Meinung nach nochmal in einem schon gesegneten Fußballeralter nochmal weiterentwickelt hat.
Ich finde, der wird immer besser.
Ja, der wird immer besser. Das muss man jetzt sagen. Er ist defensiv stärker geworden. Mhm. Er ist tatsächlich auch, finde ich, zielstrebiger nach vorne. Weil dieses, was mal mit Querpass, Toni, das ist natürlich. Jetzt heißt es dann immer, ach, ihr, die alle den mit Häme übergossen habt. Nö, früher konnte man schon mal sagen, dass er das Spiel auch ein bisschen in die Breite gezogen hat. Ich hatte das Gefühl, so zwischen 2018 und 2020 war er nicht so zielgerichtet, wie er es jetzt gerade ist. Was Uli Hoeneß teilweise losgelassen hat, ist natürlich auch ein Witz. Also das muss man auch sagen, was der bei Toni Kroos erzählt hat. Also als Spieler absolute Weltklasse. Er hat was geschafft, was ganz wenige schaffen, um einen gefühlten Höhepunkt wegzugehen. Mhm. Und das Einzige, was ihm meiner Meinung nach ein bisschen zu Gesicht stehen würde, ist, wenn er nicht immer so beleidigt der Presse gegenüber wäre. Ja, vor 10 Jahren gab es ja, da war er, hat er ein Jahr nicht mit der Presse gesprochen, als er nicht zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt wurde. Das Interview mit Nils Kaben finde ich nach wie vor eine Unverschämtheit. Es war übrigens die dritte Frage, wo der nach Liverpool gefragt hat, nicht wie alle immer behaupten nach der ersten. Ja. Aber sportlich über alle Maßen erhaben.
Dann wollen wir mal hoffen, dass uns das auch in Hinsicht der Europameisterschaft was nutzt. Und ich meine, er war ja in der Nationalmannschaft natürlich auch riesig erfolgreich, allein Weltmeister 2014, hat er ja auch großen Anteil dran gehabt, wenn ich nur an Brasilien-Spiel denke und so weiter. Also, aber ich glaube, so danach kam er nicht mehr so riesig viel, auch von Deutschland nicht, und er hat es ja nicht verhindern können.
Naja, zwei Turniere in Russland und diese Pan-Europameisterschaft mitgespielt, ja. Wie Karriere noch laufen können. Kannst du dich noch an diesen Kopfball zurückerinnern, den er 2014 im Finale macht?
Ich glaub, Vorlage schlecht.
Ja, gegen, für Palacios oder Higuain.
Higuain,
ja. Und der Higuain, der trifft den eigentlich in 8 von 10 Fällen. Stell dir mal vor, du verlierst das Finale 0-1, dann bist du nämlich der, mit dessen Namen das immer verbunden ist, auch ein Stück weit. Ne?
Ja, das
ja, ja, 2014 war er. Ja, 2012 hat er Löw die super Idee gehabt, ihn gegen Pirlo zu stellen im Halbfinale. Ja, ja. Das ist ja grandios in die Hose gegangen. Ne?
Ja, ja, ich erinnere mich. Ja, ja. Das sind so Dinge, Europameisterschaft, all das kommt ja jetzt. Ne? Aber es gibt ja ein wunderbares Überbrückungsprogramm und deswegen, wir sind ja hier nicht umsonst hier im Geiste des Geistbox hier unterwegs. Wir müssen natürlich über den 1. FC Köln reden, abgestiegen. Wir haben seitdem noch gar nicht groß unterhalten können, jedenfalls nicht vor der Kamera. Ja, und seitdem der 1. FC Köln nach dem 7. Abstieg, du als mehr oder weniger Außenstehender, in Anführungsstrichen, du bist natürlich nah dran. Was für einen Eindruck macht der FC gerade auf dich? Trainersuche auf der einen Seite, interne Querelen auf der anderen Seite.
Man muss dir erstmal festhalten, wenn du in 26 Jahren für so einen großen Club 7-mal absteigst, also das ist ja wirklich ein Desaster. Ne? Also es gibt ja Vereine wie mein Verein, die tun sich schwer, überhaupt wieder zurückzukommen, aber dass du gar keine Konstanz reinbekommst, oben zu bleiben, obwohl du in den letzten 7 Jahren 2-mal in Europa warst, ist natürlich schon hart, muss man sagen. Ne? Und finde, das ist wahrscheinlich der mit Abstand verdienteste und mit Ansage Abstieg. Wir beide haben hier am Anfang gesessen. Da habe ich gesagt, wenn der FC, ich glaube, dass die Basis stark genug ist, das habe ich auch gedacht, aber wenn ein paar Verletzte kommen, wenn ein paar Spiele gegen dich laufen, wenn dieses, wir hatten auch vor 2 Jahren mal über den VAR gesprochen, der dann positiv für den FC, es ist ja eigentlich alles zusammengekommen, angefangen vom ersten Spiel in Dortmund, das er eigentlich gewinnen muss. Dann hat irgendwann Steffen Baumgart seinen Zauber verloren, aber man muss sagen, die Mannschaft war offensivtauglich nicht gut genug besetzt, um in der Bundesliga zu bleiben. Das war das Erste.
Was man eigentlich auch wissen konnte.
Genau. Und deshalb wundere ich mich schon, dass es gar keine Konsequenzen gibt, weder für Präsidium noch für sportlichen Leiter. Also ich habe so das Gefühl, man sagt jetzt, ja, wenn wir jetzt mitten im Prozess noch die Pferde wechseln, dann wird es noch schlimmer. Wobei man kann ja ganz suffisant sagen, du kannst ja eh keine Spieler verpflichten. Also dann kannst du eigentlich auch wechseln.
Wenn man nicht jetzt,
ja. Kann man fast finde sagen. Auch, ich habe ja damals immer gesagt, Christian Keller in Regensburg einen guten Job gemacht. Ich glaube im ersten Jahr hier in Köln auch einen ordentlichen Job. Aber auch dieses Selbstvertrauen, das er immer noch vor sich herträgt, das finde ich schon auch verwunderlich. Vorstand, das sind alles honorige und respektable Leute, aber wo ist der Akzent? Und für mich stellt sich immer die Frage, die habe ich dir damals schon gestellt, entweder war der Verein zum Amtsantritt dieses Präsidiums so pleite und kurz vor der Insolvenz, dass du sagen konntest, wir müssen den Verein retten, dann müssen wir auch einen Abstieg in Kauf nehmen, Oder aber, und dann muss man auch die Vorgänger zur Rechenschaft, hier wurde das Geld ja wirklich mit vollen Händen rausgeschmissen, aber jetzt nach 2,5 Jahren damit zu kommen, das sieht dann auch ein bisschen schlecht aus, wie im Nachhinein eine Entschuldigung. Also ich glaube, alle zusammen haben die Situation total unterschätzt.
Absolut, und jetzt bist du halt in dieser Bredouille und es kommt natürlich jetzt Druck auf, denn ich meine, dieser Druck war ja schon immer so ein bisschen latent da, weil man so richtig zufrieden ist, logisch, mit der Bilanz, 7 Abstiege in 26 Jahren, du hast es gesagt, also das geht eigentlich gar nicht für so einen großen Verein, der auch noch eigentlich ganz andere Möglichkeiten hätte. Und jetzt ist natürlich dann auch eine Opposition entstanden, Dieter Prestin hat sich selbst da ins Spiel gebracht, mit Barski auf einer anderen Ebene, aber bleiben wir mal bei Prestin, du hast ihn oft genug erlebt bei unseren gemeinsamen FC-Stammtischen, da war er ja mindestens 5, 6, 7 Mal da. Glaubst du, dass er die Persönlichkeit hat oder muss man da eher drauf gucken, was im Hintergrund noch kommt?
Also ich habe ihn als Spieler eigentlich immer, wenn ich das noch in Erinnerung habe, habe ich das immer so ein Stück weit bewundert, dass du dich unter all diesen Stars so durchgesetzt hast, wie er 2, 3 Mal bei dir war. Also als Person total nett und angenehm. Er hat ja auch im privaten Wirtschaftsbereich wirklich was geleistet, das muss man ganz klar sagen. Das, was ich so als erste Konzepte gelesen habe, das hat mich ein bisschen skeptisch gemacht, muss ich sagen. Also mit Libero praktisch so gefühlt. Und
ja, da bin ich mir auch nicht ganz sicher.
Leverkusen war der größere Gegner als Gladbach und solche Sachen. Also da waren so ein paar Sachen dabei, wo ich immer so gedacht habe, es ist ja eh klar, wenn du ein großer Traditionsverein bist, dann meldet sich der Doublesieger von 78 oder der Europapokalsieger von 83 oder der Eurofighter von 97. Deshalb sind diese Vereine ja so mit so einer Strahlkraft, aber es ist natürlich auch schwierig. Ganz ehrlich, auf den ersten Blick, ich würde mich für ihn freuen, falls er irgendwie Verantwortung bekommt, wenn er mich eines Gegenteils überzeugt. Aber das sind teilweise auch ein paar Rezepte, die sind mir doch ein bisschen zu altbacken. Ich glaube aber, dass der FC auch insgesamt das Problem hat, wenn ich dann teilweise auch verfolge, wer sich da immer alles zu Wort meldet, auch so in den sozialen Medien, denke ich immer so, Leute, also so leicht ist Profifußball jetzt dann doch auch nicht. Und man darf sich ruhig auch mal die Frage stellen, ob das, was hier so lange gefeiert wurde mit Mitgliederrat und so, ob das alles noch zeitgemäß ist für einen Profifußball, der eben nicht nur die Strahlkraft und Folklore eines Traditionsvereins haben soll, sondern auch in der Moderne ankommen muss.
Ja, es ist halt so, dass natürlich wollen diese Mitglieder ja verhindern, dass dieser Verein irgendwann irgendwelchen Raubtierkapitalisten in den Rachen fällt. Das kann ich auch nachvollziehen. Ne? Aber es ist halt immer so die Frage, was wollen wir? Wollen wir irgendwann einen erfolgreichen FC? Dass das nicht automatisch mit Geld geht, ist ja hinreichend bewiesen worden. Ja. Das, ich brauche nur Hertha sagen.
Ja, ja, klar.
Viele andere Vereine, auch der HSV, wenn wir mal ehrlich sagen, ist natürlich auch sehr
stark. Ja, der ist ja zum Beispiel damals als Kühne, jetzt ja nicht mehr zum Glück, weil jetzt haben sie es ja positiv gedreht, aber damals hat Kühne das Geld gegeben und dann hieß es plötzlich, ja, ich habe keine Ahnung vom Fußball, und dann hießen die Berater vom HSV zu den Jahren Rainer Kallmuth und Volker Struth.
Ja.
Also dann weißt du ja schon, dass da auch verschiedene Interessen zusammenspielen dann irgendwie. Waren, ne? Aber trotz allem ist doch immer die Frage, auch beim FC, ja, also wenn ich zum Beispiel das Modell Werder Bremen sehe, da haben sie jetzt 40 Millionen irgendwie bekommen, da hat aber zum Beispiel Frank Baumann sich selber auch mit seinem Privatvermögen beteiligt, die man glaubhaft abnimmt, dass er sich für Werder Bremen als Verein interessiert. Aber immer nur zu sagen, ja, wir lehnen all das andere ab und wir sind eine EV oder ein Traditionsverein, also es gibt ja verschiedene Vereine, die das haben. Ich glaube, damit kommt man auch nicht mehr weiter. Und dann ist die Frage, willst du dich damit auf Dauer zufrieden geben, dass du zweite oder dritte Liga spielst? Ich will auch keinen Raubtierkapitalismus im Fußball. Aber ist das nicht auch eine Phantomdiskussion, die wir führen? Denn wir sind doch schon längst in einem Fußball angekommen, den wir alle so nie gewollt haben. Und dann brüllt aber trotzdem jeder, wenn ich sage, ne, ich bin international nicht für die Bayern. Dann halt, oh ja, du musst doch für den deutschen Fußball 5-Jahres-Wertung. Wo ich immer sage, du bist FC-Fan, ich bin HSV-Fan. Was hat denn das jetzt mit unseren Vereinen noch zu tun? Ne? Ja, genau. Ne? Aber du verstehst, was ich meine.
Ja, ja.
Dann wollen sie doch alle, oh, wir haben einen 5. Platz in der Champions League. Was hat der 5. in der Champions League zu tun? Also das sind Sachen, die mich ankotzen. Aber wenn du als Verein irgendwie oben ein bisschen mitspielen willst, dann glaube ich, musst du dich schon für Modelle öffnen, die jetzt nicht direkt heichen, da kommt irgendein Scheich und knallt Geld hin. Hast du ja bei 60 gesehen, dass das auch nicht so richtig funktioniert. Nee, ne?
Naja.
Aber sich vielleicht ein paar Investorenmodellen zu öffnen, die auch sinnvoll durchdacht sind, ich glaube, das sollte schon das Ziel sein.
Ja, es wird interessant werden. Ich meine, das ist ja auch eine Sache, die man sich jetzt, zumindest die Befürworter von Dieter Prestin, erwartet, dass er Geld mitbringt, also Geldgeber. Das wird man dann halt sehen. Also ich kann mir das ehrlich gesagt gerade nicht so vorstellen und bin auch generell aktuell, ich meine, dieses Modell, alle raus, ne? So, wie soll das gehen? Das kann ja nicht funktionieren. Also du kannst nicht den Vorstand rausschmeißen, manche hätten dann gerne alle raus, direkt mit Keller und allen drum und dran. dann ist dieser Verein ja komplett handlungsunfähig. Ne? Das ist auch nicht ganz einfach. Auf der anderen Seite kann ich natürlich schon verstehen, dass ein weiter so, einfach so und konsequenzenlos einfach auch nicht sein kann. Also spannende Entwicklung, die wir da jetzt weiter...
Also dann noch einen Satz auch vielleicht insgesamt zum Finanziellen. Da bin ich dann schon bei Steffen Baumgart, der irgendwann gesagt hat, das kann doch nicht wahr sein, dass hier in dieser Region kein Geld da ist für einen Verein, der so viele Menschen bewegt. Und wenn ich sehe, in Stuttgart, die haben ja auch eigentlich chronische Finanzprobleme, da muss jetzt, glaube ich, der Wohlgemut noch für 35 Millionen verkaufen. Aber wenn da jemand einsteigt wie Porsche und Mercedes und sowas, dann bist du doch als Fan, auch wenn das aus deiner Region kommt, sogar stolz, dass dein Verein mit solchen Weltunternehmen zusammenarbeitet. Und das müsste doch in Köln auch möglich sein.
Wir werden das heute in der Kürze der Zeit natürlich nicht beantworten können, aber trotzdem hat mich deine Meinung jetzt mal interessiert. Und ja, ich habe sie gehört und vernommen und die Leute da draußen auch. Wir werden natürlich weiter die Diskussion, die ist ja so dynamisch, die werden wir jetzt weiter beobachten. Lass uns einfach mal noch ganz kurz, bevor wir dann gleich noch zu deinem Verein kurz kommen, hätte ich ganz gern von dir noch gewusst, wer wäre denn der passende FC-Trainer aktuell?
Boah, das ist
also, da ist so ein Thomas Letsch so ein Name, der öfter fällt.
Finde ich, hat einen sehr guten Job gemacht in Bochum. Ich glaube, das ist jemand, der sich schon an den Gegebenheiten anpasst. Ich glaube, das 3-2 gegen die Bayern, das ist ihm nachher zum Verhängnis geworden. Gibt es ja oft, wenn du gegen die Bayern gewonnen hast. Ja. Ich fand zum Beispiel, also du brauchst ja jetzt auch ein Profil, brauchst du jemanden, guck dir mal an, was Marcel Rapp in Kiel geschaffen hat. Den kannte vorher, glaube ich, auch keiner, außer die, die sich mit Jugendfußball beschaffen. Trotzdem der Name Christian Eichner, der gefallen ist. Ich finde, der macht in Karlsruhe einen ganz hervorragenden Job. Ich weiß nicht, der ist ja Karlsruhe, also ob er, inwiefern er da verbunden ist. Als Spieler hat er ja nicht die besten Erinnerungen hier ran. Ja, ne?
Da soll es irgendwas mit dem Kofferraum gegeben haben.
Nee, aber er war ja einfach in der Phase hier, als es auch nicht so gelaufen ist. Ja. Aber beide Namen, die da gespielt werden, hätten einen guten Klang für den FC.
Ja, einer ist ja heute eben gerade vom Markt gegangen. Das ist der Kollege Zeidler. Oder?
Zeidler.
Zeidler, ja, nicht so. Zeidler, ja, sondern ja, Zeidler, ja. Der jetzt nach Bochum geht.
Genau.
Im Prinzip den alten Job von Thomas Letsch.
Dann ja, ein guter Trainer auch, glaube ich.
Ja, ja, aber da war auch beim FC so ein bisschen mal im Gespräch, aber gut, da werden natürlich jetzt viele Namen gespielt.
Das war ja auch Wahnsinn. Nur ein Satz, also Montag, dass Bochum das Ding in Düsseldorf dreht, das war Wahnsinn.
Das war ziemlich Wahnsinn und ich bin jetzt auch nicht so böse gewesen, auch wenn es natürlich hart war.
Für den Jungen halt, der den Elfmeter da verschießt.
Ne? Ja. Aber so, naja gut, auf der anderen Seite, es gibt halt diese Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf. Ich war jetzt auch nicht so deprimiert.
Also,
hat sich im Grenzen gehalten.
Das habe ich mir jetzt auch so gedacht.
War aber fußballerisch auch ein Riesending.
Ja, ja.
Und,
Respekt vor Bochum, muss man sagen.
Ja, ich habe es auch nicht mehr für möglich gehalten.
Also 3-0 darfst du auch nicht verspielen, selbst als Zweitligist nicht.
Das darfst du eigentlich nicht. Und dann auch noch zu Hause und dann auch da wieder der Kopf und irgendwann. Als letztes würde ich gerne von dir noch wissen, der FC spielt jetzt in der zweiten Liga, unsere Vereine wieder vereint. Ne? Also wir haben eben über das Champions-League-Finale gesprochen.
Jetzt können wir uns wieder schön reden, dass es die beste zweite Liga aller Zeiten
ich
ist.
Ich kann die Scheiße
nicht. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ne?
Ich hasse es, abgrundtief wieder runterzugehen. Natürlich sind da jetzt ein paar interessante
Duelle, definitiv.
Da brauchen wir nicht drüber reden. Und viele freuen sich auf die Auswärtsfahrten, ganz klar. Und trotzdem finde ich es grausam. Und ihr seid ja eigentlich der lebende Beweis dafür, weil ihr einfach schon seit Jahren es nicht...
Wir werden immer Dritter oder Vierter.
Ja, und das... Ja, was erwartet uns da in der zweiten Liga? Was erwartet uns auch für einen HSV dann?
Das ist natürlich noch schwer zu sagen. Also ich finde, dass Jonas Boll in vielen Bereichen sehr gut gearbeitet hat. Er hat den Verein befriedet, finanziell aufgestellt. Aber du musst halt irgendwann aufsteigen. Wenn du 5 Jahre nicht aufsteigst, dann hat das auch eine Berechtigung zu wechseln. Stefan Kunz... Das sehe ich durchaus gespalten. Er kommt ja bei den Fußballfans sehr, sehr gut an. Aber wenn du bei Lautern noch nicht mal entlastet wurdest und wenn du siehst, wie in Bochum, Kaiserslautern oder Koblenz nach seiner Arbeit, die sportlich durchaus immer erfolgreich war, über ihn gesprochen wurde, dann muss man sich da auch mal Gedanken drüber machen. Seinen Ansatz zu sagen, Steffen Baumgart behalte ich, kann ich nachvollziehen, ist auch geschickt von ihm. Wenn es nicht klappt, kann er sagen, das war ja nicht mein Trainer. Wenn es aber klappt, ich habe dran festgehalten. Ja. Aber bei uns wird sich natürlich entscheiden, was ist mit Spielern, Klatzel, ob er sich ein drittes Mal die Ausstiegsklausel abkaufen lässt. Stuttgart ist angeblich dran, Augsburg ist ein heißer Kandidat und auch Werder. Und Benesch wird nach der Europameisterschaft auch weg sein. Das heißt, das sind schon Spieler, die den Unterschied machen können. Auf der anderen Seite sind auch zu viele Spieler jetzt dran, die 3-4 Mal nicht aufgestiegen sind. Und ich glaube, für Steffen Baumgart Fußball brauchst du eh andere. Was wird das für eine Liga werden? Ich glaube, dass Darmstadt keine Rolle spielen wird. Ich glaube, Düsseldorf muss sich auch erstmal schütteln. Ich glaube, dass der FC jetzt nicht der natürliche Favorit ist, der er wäre, wenn er einkaufen würde. Ja. Schalke, was die so machen, sieht jetzt vielleicht gar nicht so schlecht aus. Ich finde, der Hertha hat sie am Ende auch so ein bisschen gedreht. Dann hast du Hannover und irgendeinen, der immer da oben mitschwimmt, wie der Paderborn oder sowas. Also wir steigen natürlich auf im nächsten. Ne? Natürlich. Natürlich. Wir steigen beide auf. Ne?
Ja, ja, das also würde ich mir wünschen.
Aber ich sehe eine relativ ausgeglichene Liga.
Ja, das ist natürlich jetzt noch viel zu früh.
Und du musst wirklich gucken, dass du von Anfang an nichts mit unten zu tun hast. Das gilt für alle. Ich sage immer, ich gucke erst mal am Anfang, bis man so bei 30 Punkten ist. Und dann kannst du über anderes reden.
Also ich bin weder bei den Leuten dabei, die sagen, der FC geht definitiv in die dritte Liga durch, aber ich bin auch nicht bei den Leuten dabei, die sagen, wir sind da auf jeden Fall vorne mit dabei. Es gibt ja diesen berühmten Satz, den jetzt viele sagen, ja, wir müssen nur bis zur Winterpause dranbleiben. Ja. Das mag ja stimmen.
Ja.
Klar, stimmt in jeder Saison, ne? Aber was kriegst du in der Winterpause, das wissen wir doch. Ja. Also da musst du jetzt schon vorarbeiten, bin ich mal gespannt.
Ob das vor allen Dingen muss man ja sagen, dass der FC auch am Ende auch völlig verdient abgestiegen ist. Du kannst natürlich jetzt sagen, okay, wenn ein Marc Uth fit ist, dann hast du einen Unterschiedsspieler für die zweite Liga. Ja, aber wann war Marc Uth das letzte Mal fit? Ja. Also ich meine, wenn er reinkam, hast du gesehen, ist der Einzige, der richtig gut kicken kann oder sowas. Ja. Ne? Aber da sind natürlich schon ein paar Wenn und Abers dabei. Und wenn du dann jetzt mit der Innenverteidigung vielleicht Dominik Heinz und noch irgendein junger Spieler oder sowas, falls Hübers auch noch geht. Also ich glaube schon, dass der FC eine ruhige, sorgenfreie Saison spielen kann. Und vielleicht dürfen sie im Winter auch nochmal davon träumen. Aber ich glaube, du musst erstmal aufpassen, dass du nichts mit unten zu tun hast.
Das ist, glaube ich, erstmal das Hauptansinn. Und es wird wirklich sehr, sehr interessant zu beobachten sein. Wir mussten heute ein Quickie einlegen, lieber Thomas. Deswegen müssen wir an der Stelle leider auch schon abbrechen, weil mit dir über die Aktualität zu reden, ist natürlich immer wunderbar. Aber wir haben noch was anderes vor. Von daher, also, das kann man ruhig hier sagen, wir zeichnen heute auch noch eine EM-Folge.
Ja, das wird man ja sehen an meinem sportlichen Outfit.
Genau, ne? Und dann werden wir gleich noch das Interieur wechseln und dann werden wir über die Europameisterschaft reden. Diese Sonderfolge solltet ihr nicht verpassen. Es gibt immer mehr Leute, die uns darauf anschreiben, ansprechen, immer wieder. Und es macht einfach unglaublich großen Spaß. Und gerade mit absoluten Fachexperten ist das natürlich besonders, wirklich kenntnisreich auf der anderen Seite. Und da kann man sich drauf freuen. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ja, und tschüss zusammen.
Ciao.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf allen Kanälen.